das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Schönen guten Abend zusammen. Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Der deutsche Staat wird in den nächsten Jahren Rekordsummen einnehmen, aber nicht so viel wie noch im Herbst geschätzt. Liegt am abgeflachten Wirtschaftswachstum. Und das sind ja alles nur Schätzungen. Wie sich unsere Wirtschaft in Zukunft wirklich entwickelt, hängt auch von diesem Treffen heute Abend ab. Von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Seit heute Abend laufen sie. Angeblich sind 100 Delegierte aus China nach Washington gereist, um irgendeinen Weg rauszufinden aus den immer schlechter werdenden Beziehungen der beiden Wirtschaftsmächte. Völlig überraschend hatte der US-Präsident ja angekündigt, die Sonderzölle auf chinesische Produkte schon morgen zu erhöhen, obwohl dieses Verhandlungstreffen schon lange anberaumt war. Vielleicht hat er es auch gerade deshalb gemacht, um den Druck auf die Chinesen zu verstärken. Heute trat Trump nämlich nochmal vor die Kameras und gab sich zuversichtlich. Eine Einigung in dieser Woche sei immer noch möglich. Er habe einen, Zitat, wunderschönen Brief vom chinesischen Staatspräsidenten Xi bekommen. Und er werde wahrscheinlich auch nochmal mit ihm telefonieren. Es werde ein starker Tag heute, aber mal abwarten, wie es läuft, sagte Trump und entschwand. Jan-Philipp Burgert in Washington. Trump selbst ist ja gar nicht dabei bei diesen Verhandlungen. Wie läuft das jetzt?
Ja, also der große Showdown hat etwa vor einer Stunde begonnen. Die beiden Delegationen sitzen sich im Büro des US-Handelsbeauftragten gegenüber, ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Es heißt, die Chinesen seien mit 100 Personen angereist, angeführt vom Premierminister. Und ja, die Rahmenbedingungen, die könnten nicht dramatischer sein, denn eigentlich hatte es vor dem Wochenende schon geheißen, dass eine Lösung in greifbarer Nähe sei. Doch dann haben die Chinesen offenbar aus dem 150-seitigen Entwurf eines Handelsabkommens ganze Passagen wieder herausgestrichen, die insbesondere Präsident Trump wichtig waren. Etwa der Schutz vor geistigem Eigentum oder die Öffnung der chinesischen Märkte. Und daraufhin hat Trump nun die Keule herausgeholt und neue Sonderzölle in erheblichem Maße angekündigt.
Ist das jetzt realistisch, dass die wirklich morgen trotzdem, obwohl parallel verhandelt wird, in Kraft treten?
Ja, Trump hält an dieser Drohung fest und sagt, wenn wir bis heute Nacht um Mitternacht keine Einigung haben, dann treten die in Kraft. Konkret geht es um Zölle auf chinesische Waren im Wert von $200 Milliarden. Er will die Zölle von 10% auf 25% erhöhen. Man kann diese Strategie riskant und gewagt nennen, aber man muss auch konstatieren, dass Trump durchaus erfolgreich ist mit seiner Verhandlungsstrategie gegenüber China bisher. Denn das Handelsbilanzdefizit zwischen den USA und China ist, seit Trump die Verhandlungen führt, erheblich gesunken.
Was sagt denn die amerikanische Wirtschaft? Die ist ja direkt betroffen zu dieser Trump-Strategie.
Die regiert ziemlich nervös, muss man sagen. Die Wall Street hat heute sehr verunsichert sich gezeigt. Es gab Kursverluste. Und das gilt eben nicht nur für die amerikanische Wirtschaft, sondern für die Weltwirtschaft. Das zeigt auch der Blick auf den deutschen Aktienindex DAX. Der schloss heute unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Also große Nervosität angesichts dieser Gespräche auf allen Teilen der Erde.
Ja, danke, dass Sie für uns dranbleiben. Jan-Philipp Burgert live aus Washington. Und natürlich werden die EU-Staats- und Regierungschefs auch über diesen China-USA-Konflikt gesprochen haben, als sie sich heute zum Gipfel in Rumänien getroffen haben. Donald Trump ist mit seiner Politik immer unsichtbar irgendwo dabei. Dabei wollte sich die EU bei diesem Treffen eigentlich auf sich konzentrieren, Stärke, Einigkeit zeigen, ohne übrigens Großbritannien. Also sind die anderen 27 zum Gipfel und Foto gekommen und es war interessant. In vielen anderen Ländern sind sie oft beschimpft und ausgepfiffen worden, aber hier in Rumänien sind EU-Fans gekommen und freuten sich, die Mächtigen der EU mal persönlich zu sehen und ihnen die Hände zu schütteln. Die EU nimmt ein Bad in der Menge, das sind seltene Bilder, aber es passt sehr zu Rumänien. Das 20 Millionen Einwohnerland am Schwarzen Meer liegt am Rande der EU. Nur das kleine Zypern ist noch östlicher, aber die Rumänen setzen ziemlich viel Hoffnung in Europa. Die EU soll nämlich ihr Leben besser machen und vor allen Dingen der Korruption ein Ende setzen.
18 Stockwerke, 500 Wohnungen, Fertigstellung Januar 2019. Es ist ein Apartmenthaus, das hier eigentlich nicht stehen dürfte. Wir sind unterwegs mit Traian Deleanu, Lokaljournalist in der rumänischen Stadt Sibiu. Er schreibt vor allem über Korruption in seiner Heimat.
De tristețe și de furie.
Ich stehe mit Traurigkeit und Wut im Bauch vor diesem Haus. Traurigkeit darüber, wie so etwas möglich ist, und Wut, dass die Behörden nichts dagegen machen. Der Baugrund wurde illegal erworben, sämtliche Bauvorschriften übergangen. Für die gekaufte Baugenehmigung hat der lokale Bürgermeister 60 der 500 Apartments vom Bauherrn als Geschenk erhalten. Der millionenschwere Korruptionsskandal, kein Einzelfall in Rumänien. Doch hier ist all das öffentlich bekannt. Es gibt Anzeigen und ein offizielles Ermittlungsverfahren. Doch nichts passiert. Und das sei der noch viel größere Skandal, sagt Traian Deleanu. Weil die Regierung in Bukarest die Antikorruptionsregeln gelockert hat, sind viele Beweise plötzlich ungültig. Es ist ein sehr komplexer Fall und leider sind die Gesetze in Rumänien inzwischen so, dass die Staatsanwälte und Richter wenig motiviert sind, an Fällen mit so vielen verschiedenen Beweisen zu arbeiten. Alles nur, weil der mächtigste Mann Rumäniens, Liviu Dragnea, Parteichef der regierenden Sozialdemokraten, selbst wegen Korruption angeklagt ist. Einmal wurde er bereits verurteilt, nun droht ihm eine Gefängnisstrafe wegen Amtsmissbrauchs. Er kämpft mit allen juristischen und politischen Mitteln gegen eine Verurteilung, will mit der Entschärfung der Antikorruptionsgesetze vor allem sich selbst retten. Wenn seine vom Parlament beschlossene umstrittene Justizreform in Kraft tritt, dann wäre Amtsmissbrauch und Bestechung, wie in diesem Fall in Sibiu, grundsätzlich nicht mehr strafbar. 4 Jahre Ermittlungen würden im Sande verlaufen. Vor dem heutigen Gipfel in Sibiu gab es deshalb von Seiten der EU heftige Kritik am Vorgehen der rumänischen Regierung. Die EU-Kommission will sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien einleiten. Rumäniens Präsident Ioannis, politischer Gegenspieler von Liviu Dragnea, hat zudem ein Referendum angesetzt, parallel mit der EU-Wahl, um Amnestiegesetze für korrupte Politiker grundsätzlich zu verhindern. Die Justiz ist ein Thema von nationalem Interesse und die Bürger haben das souveräne Recht zu entscheiden, ob sie damit einverstanden sind oder nicht, dass die Korruption zur Staatspolitik erklärt wird. Traian Deleanu hofft, dass damit die Lähmung der Justiz aus politischem Kalkül beendet wird und der bestechliche lokale Bürgermeister und der Bauherr endlich bestraft werden können.
Egal aus welchem Land, ob aus Rumänien oder aus irgendeinem anderen Land dieser Welt, Fachkräfte werden bei uns dringend gesucht. Die Wirtschaft hat an vielen Stellen so große Personalnot, dass die Regierung heute ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz in den Bundestag gebracht hat, extra für gut ausgebildete Ausländer aus Nicht-EU-Staaten. Und da sind einige Lockerungen drin, die vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären.
Lange haben sie miteinander um dieses Gesetz gerungen. Heute warben sie beide dafür, Horst Seehofer und Hubertus Heil. Wobei der Bundesinnenminister hervorhebt,
dass wir an der klaren und auch nachvollziehbaren strikten Trennung von Asyl- und Erwerbsmigration festhalten. Das ist auch ein wesentlicher Teil dieses Gesetzes. Es geht hier um die Erwerbsmigration.
Das sind die Eckpunkte des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Keine Vorrangprüfung. Das heißt, es wird nicht geprüft, ob es auch deutsche Bewerber für die Arbeit gibt. Ausländische Qualifikationen sollen leichter anerkannt werden und der Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche für 6 Monate möglich sein. Die Bedingungen: eigener Lebensunterhalt und deutsche Sprachkenntnisse. Die Opposition ist aus unterschiedlichen Gründen nicht überzeugt. Die AfD wirft der Koalition vor, Zuwanderungsanreize zu setzen.
Was lesen wir da? Keine Beschränkung auf Mangelberufe. Also egal, ob wir die Leute überhaupt brauchen, Hauptsache mehr fremdkulturelle Zuwanderung.
Die Linke hingegen kritisiert zu hohe finanzielle Hürden.
Mit ihrem Gesetzesentwurf wird es für die Betroffenen weiterhin schwer, die Voraussetzungen für eine Einwanderung nach Deutschland zu erfüllen, denn die Hürden sind weiterhin viel zu hoch.
Das sehen die Grünen auch so. Die FDP glaubt nicht daran, dass mit diesem Gesetz die Fachkräftelücke in Deutschland zu schließen ist. Die Regierung selbst erwartet durch die Regelung einen Zuzug von bis zu 25.000 ausländischen Fachkräften pro Jahr.
Sie nennen es den Place to be, die aufregendste Stadt Europas, oder sagen, es muss einfach hier, es muss Berlin sein. Diese Stadt hatte ja schon immer ihren ganz besonderen Reiz, aber im Moment scheint sich die ganze Welt um Wohnungen in unserer Hauptstadt zu reißen. Australier, US-Amerikaner, Bayern stehen gemeinsam Schlange, um in Berlin leben zu können. Passend, dass genau hier heute der Wohnungsbautag stattfand. Mit Vorträgen und Debatten über den immer größer werdenden Druck auf den Wohnungsmarkt. Wie eben passend in Berlin, in der Stadt, in der alle wohnen wollen.
Hallo, hier ist Robert vom ARD Fernsehen.
Hi, Emily hier.
Ich spreche mit Emily. Sie ist 20 Jahre alt und wohnt in Trier. Und sie macht gerade ihr Abitur.
Also du musst gerade viel lernen, ja?
Müsste ich, ja.
Was machst du stattdessen?
Naja, ich kümmere mich um meinen Umzug, ehrlich gesagt.
Noch wohnt Emily hier, in Trier. Doch nach dem Abi will sie weg und wie tausende andere in diesem Sommer nach Berlin. Einen Ausbildungsplatz hat sie schon. Jetzt sucht sie noch ein WG-Zimmer und hängt dafür den ganzen Tag am Handy.
Was hast du aus der Ferne für einen Eindruck vom Mietmarkt hier?
Heftig. Also von den Preisen her ist das schon so eine Sache. Da ist man froh, wenn man etwas unter 600 Euro findet. Und das ist hier halt was komplett anderes. Und auch die Schnelllebigkeit. Also ein Angebot ist eine Stunde drin. Und wenn du in dieser einen Stunde nicht angeschrieben hast, dann reicht es auch schon.
Noch hat Emily nichts gefunden. Sie sucht über Facebook. Da habe ich auch ihre Anzeige gesehen. Und da gibt es so viele, die nach Berlin wollen. Aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, Polen oder Norwegen suchen sie.
Hier hat sogar einer ein Video von sich gemacht.
Das ist James aus Sydney. Er ist Schauspieler und auch er findet kein Zimmer, obwohl er großen Aufwand betreibt, wie er sagt. Ich nutze die ganzen Facebook-Gruppen zur Wohnungssuche. Ich bin da gleich in 10 Gruppen eingetreten. James hat schon in London gewohnt und auch in New York. Doch er wollte unbedingt nach Berlin. Für ihn als Schauspieler die aufregendste Stadt. Viele Schauspielklassen in Sydney schicken ihre Schüler nach Berlin einen ganzen Monat lang, um die ganzen Theater anzugucken. Und dann heißt es, hier hat Bertolt Brecht gearbeitet. James und Emily wollen in die Szeneviertel, nach Kreuzberg, nach Neukölln, genau wie diese Jungs. Sie wohnen schon in Berlin, in einer eher ruhigen Gegend. Jetzt wollen sie eine WG gründen und bieten für eine neue Wohnung sogar 1.000 Euro Belohnung.
Gibt's neue Wohnungen, die gerade angeboten werden, muss immer wieder ständig gucken, auf verschiedenen Plattformen und immer quasi ja, dein Handy parat haben, um zu sehen, was gibt's gerade, wo kann ich mich gerade bewerben, wo gibt's Besichtigungstermine. Und das ist eher so, was einen ziemlich viel Kraft kostet.
Die hohen Mieten, die harte Konkurrenz, der Stress bei der Suche und trotzdem, es muss einfach Berlin sein.
Also Berlin um jeden Preis.
Da lasse ich mich nicht von abbringen.
Ich liebe diesen Ort wirklich sehr und ich werde alles tun, um hier zu leben.
Ich nehme auch in Kauf, dann einfach quasi obdachlos zu sein oder bei Freunden unterzukommen, bis ich halt das wirklich geschafft habe, eine Wohnung zu finden.
Egal wie knapp die Wohnungen sind, egal wie teuer, Berlin wächst weiter.
Und die schon in Berlin wohnen, stöhnen über Mieten, die immer weiter steigen und sie fast erdrücken. Dagegen gibt es viele Proteste und viele neue Ideen. Eine davon ist das Mietshäuser-Syndikat. Mieter tun sich zusammen und kaufen ihre Wohnungen einfach vom Markt weg.
Lieber Hausprojekt als Renditeobjekt. Vor 2,5 Jahren wollte ein Investor die Säumestraße 14 in Berlin-Friedrichshain übernehmen. Aus Angst vor explodierenden Mieten organisierten sich die Bewohner und kauften kurzerhand die Immobilie mithilfe des Mietshäuser-Syndikats, einer bundesweiten Initiative für bezahlbaren Wohnraum.
Wir suchen uns Geld von befreundeten, uns wohlgesonnenen Leuten zusammen, beziehungsweise Stiftungen, die uns das Geld erstmal leihen, um so ein Haus erwerben zu können. Und das halt gemeinsam mit einer Bank, mit einer Bankfinanzierung.
Für die 42 Bewohner hier ist das Modell eine Lösung. Doch bezahlbarer Wohnraum ist bundesweit knapp und der Neubau kommt nur schleppend voran. Laut Prognos-Institut wurden 2017 von den benötigten 375.000 lediglich 285.000 Wohneinheiten gebaut. Beim sozialen Wohnungsbau waren es von 80.000 Einheiten nur 26.000, also rund ein Drittel.
Deutschland verfehlt seine Ziele beim Wohnungsbau, weil der Wohnungsbau vor allem im höherpreisigen Segment stattfindet. Das heißt, für diejenigen, die genug Geld haben, um was Teureres zu bezahlen. Es passiert bei weitem zu wenig im sogenannten bezahlbaren Bereich.
Der Branchengipfel in Berlin fordert von der Bundesregierung deshalb mehr Fördergeld beim sozialen Wohnungsbau sowie schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Baulandflächen, um den Wohnraummangel in den Griff zu kriegen.
Die katholische Kirche steckt in einer schweren Krise. Wie sie jahrzehntelang mit sexuellem Missbrauch umgegangen ist, wie tausendfach vertuscht und weggelogen wurde, das hat bei vielen Vertrauen zerstört. Und nicht nur die Vergangenheit ist Anlass für umfassende Kritik. Wie die katholische Kirche und wie auch der Papst bis heute mit der Aufarbeitung und Problemlösung umgegangen ist, enttäuscht viele Menschen. Das soll sich jetzt ändern. Der Papst hat heute ein neues Kirchengesetz verkündet. Ab Juni soll eine Meldepflicht für jeglichen sexuellen Missbrauch gelten.
Niemand darf mehr wegschauen. Ordensschwestern und Priester sind verpflichtet, sexuellen Missbrauch bei kirchlichen Behörden zu melden. Einer von vielen rechtlichen Schritten, die Papst Franziskus jetzt regelt. Das Gesetz ist wichtig, weil es eine klare Verpflichtungserklärung ist. Die Verpflichtung bestand immer, aber die Erfahrung hat uns gezeigt, dass entweder ein falscher Schutz der Institution Kirche oder die Closed-Shop-Mentalität Aufklärung verhindert hat. Laut Kirchengesetz müssen alle Diözesen weltweit bis 2020 Meldestellen einrichten. Missbrauch jeglicher Art muss geahndet, Opfer müssen geschützt werden. Nach 3 Monaten muss die Untersuchung abgeschlossen sein. Opferverbände sind zufrieden, äußern aber auch Kritik.
Es ist keine Verpflichtung in dem Gesetz des Papstes zur Meldung, zur Zusammenarbeit mit den Behörden. Und zumindest hierzulande sind Polizei und Staatsanwaltschaften diejenigen, die für die Ermittlung und Aufklärung solcher Verbrechen zuständig sind.
Es gibt Befürchtungen, dass das Gesetz nicht in allen Ländern konsequent umgesetzt wird.
Wir werden sicherlich in einigen Gegenden dieser Welt eine größere Anfrage haben und auch eine größere Notwendigkeit, den Institutionen, das heißt den Diözesen und den Orden zu helfen, tatsächlich auch diese Meldewege einzurichten und dann auch einzuhalten. Aber jetzt haben wir alle Möglichkeiten der Welt, um das tatsächlich auch einzufordern und einzurichten.
Das Kirchengesetz tritt am 1. Juni in Kraft, allerdings erstmal begrenzt auf 3 Jahre.
Fußball-Europa ist im Moment nichts für schwache Nerven. Abend für Abend folgt ein Fußball-Krimi, folgt ein Fußball-Wunder dem anderen. Frankfurt musste heute gegen den FC Chelsea in London spielen. Die letzte verbliebene deutsche Mannschaft wollte unbedingt ins Europa-League-Finale. Der FC Arsenal hatte dieses Ziel heute Abend gegen Valencia schon erreicht und Frankfurt war so knapp dran am Wunder, hat so spannend gemacht mit Verlängerung, Elfmeterschießen, aber leider einem 5:4.
Der Frankfurter Traum vom Finale ist vorbei. Die Enttäuschung nach dem verlorenen Elfmeterschießen riesig. Dabei beginnt die Eintracht, unterstützt von offiziell knapp 2.500 Fans in London, stark. Chelsea aber erhöht zunehmend den Druck und geht durch Ruben Loftus-Cheek mit 1:0 in Führung. 28. Minute. Frankfurt braucht nach dem 1:1 im Hinspiel nun ein Tor. Und das fällt kurz nach der Pause. Luka Jovic, sein 10. Treffer in dieser Europa-League-Saison. Der reicht tatsächlich für die Verlängerung, die sich Frankfurt mit einer starken Leistung verdient. Der eingewechselte Sebastien Haller hat noch gleich 2-mal die Riesenchance zum Siegtor. Doch es geht ins Elfmeterschießen und Frankfurt zunächst sogar vorne. Doch dann verschießen Hinteregger und auch Paciencia. Chelsea gewinnt hauchdünn mit 5:4. Die Eintracht ausgeschieden und trotzdem zu Recht von ihren Fans gefeiert.
Oh, es ist fast nicht auszuhalten, das nochmal zu sehen. Wir haben aber noch Wetteraussichten für Sie. Es bleibt ein bisschen unentschlossen.
In der Nacht muss gebietsweise mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Im Nordosten ist es vielerorts klar. Morgen am Tag einige Lichtblicke neben dichten Wolken, ab und an Schauer, im Nordosten auch einzelne Gewitter. Im Nordwesten wird es immer trockener. Zwischen Eifel, Hunsrück und Oberfranken ist es häufig freundlich. Am Tag 10 Grad an der Nordsee, 19 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Samstag 11 Grad am Oberrhein und 1 Grad im Norden.
Und damit tschüss, ab ins Bett. Unsere nächsten Nachrichten liefern wir gerne auch dahin. Gegen 2:15 Uhr ist Susanne Daubner mit der Tagesschau wieder hier im Studio. Gute Nacht.